Zu uns kommt jetzt Herr Dr. Mark Tekesidis, deutscher Autor, Journalist und Migrationsforscher, mit seinem Vortrag Deutschland nach der Migration, integrationsfeindliche Gedanken für eine Gesellschaft im Wandel. Ja, das wird ja spannend.
Ja, schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier heute sprechen zu können. Als jemand, der aus seiner großen Klappe quasi einen Beruf gemacht hat, bin ich jetzt froh, dass ich nach drei Grußworten und neun Forderungen hier die Gelegenheit habe, den Hauptvortrag zu halten, weil dann kann man natürlich auch einfach immer noch zu allem irgendwann mal was sagen. Und da die Grußworte sozusagen schon so viel Anlass gegeben haben, da anzuknüpfen, würde ich das auch gerne gleich mal tun. Und zwar sozusagen an verschiedenen Orten dieser Grußworte und Forderungen lässt sich natürlich ganz prima anknüpfen, zumal an dem, was Frau Ahmed gesagt hat über das Mitarbeiten und das Mitentscheiden. Ja, aber ich glaube, das ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt in der ganzen Diskussion über Migration, Integration und Teilhabe dieser Tage ist. Und selbst dann, wenn man sagt, wir wollen nicht nur mitarbeiten, sondern mitentscheiden, reicht es immer noch nicht. Weil mitentscheiden reicht nicht, sondern entscheiden. Ja, also ich glaube, dass es immer noch so eine Idee gibt, hier draußen, da leben 35% der Bevölkerung, die haben Migrationshintergrund, die sind anders als die anderen. Und die dürfen nur mitentscheiden und nicht nur das tun, was man in der Demokratie tut, nämlich entscheiden. Und das ist ja eine ganz interessante... Und das ist ja ein ganz interessanter Blick auf Dinge und ich glaube, dass das ein Blick auf Dinge ist, der manchmal gewollt ist, aber manchmal auch nur eine Folge sozusagen eingefahrener Denkweisen, die man sich angewöhnt hat in dieser Gesellschaft. Das hat natürlich auch damit zu tun, muss man sagen, dass Deutschland ein vergleichsweise junges Einwanderungsland ist, nicht de facto, keine Frage, sondern de jure. Also 1998 hat zum ersten Mal eine Bundesregierung anerkannt, dass es einen sogenannten unumkehrbaren Prozess der Zuwanderung gegeben hat. Das klang schon damals so etwas lustig. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, zusammen mit der Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts von 2000 hat das die Wahrnehmung der Bundesrepublik massiv geändert. Weil das war der Moment, in dem man nicht mehr sagen konnte, die Anwesenheit von Ausländern ist sozusagen Provisorium. Alle Probleme, die wir haben, gehen vorbei, wenn die Ausländer, die damals schon eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von circa 20 Jahren hatten, irgendwann wieder nach Hause gehen. Sondern jetzt ist der Moment gekommen, wo man sozusagen eine Vielheit in der Bevölkerung hat, wo es Deutsche gibt, die eine andere Herkunft haben, aber die auch volle Staatsangehörige sind und sein können. Und das ist eine Gesellschaft, die der Gestaltung bedarf. Und das ist aber sozusagen eine ganz andere Sichtweise auf die Gesellschaft, als wir sie bislang gehabt haben. Das heißt, wenn es um Integration geht, dann werden auch sozusagen immer diese Kuchen an die Wand geworfen. Ja, und dann sehen Sie sozusagen die 65% Deutsche und dann sehen Sie die anderen, die in dem Kuchen sozusagen die irgendwas anderes darstellen und dann tut man immer so, als würden die dann in den anderen Teil irgendwie übergehen können. Ja? Und das ist, glaube ich, gar kein realistisches Bild mehr der Stadtgesellschaft, was man da hat. Also die Trennung verläuft dieser Tage auch weitaus komplizierter als nur entlang von Migrationshintergrund, obwohl wir das immer noch brauchen, um vor allen Dingen Benachteiligung zu thematisieren. Nun hat Herr Heuer auch eine ganze Menge Dinge gesagt. Ich begrüße das ja sehr, dass sozusagen im Land also für die nächsten 5 Jahre Pläne gemacht werden. Aber dann ist es dann doch so ein bisschen komisch, wenn man hört, so, also da werden dann auch Gespräche darüber angedacht, auch mit Migranten-Selbstorganisationen darüber zu sprechen. Und das ist also wie macht man das eigentlich? Ja, also wie sitzt man denn da so zusammen und redet über sozusagen Integration dann auch noch im klassischen Sinne, ohne eigentlich sozusagen die Leute mit einzubeziehen, über die da gesprochen wird? Ich war kürzlich mal in NRW und das ist gar keine Ausnahme, ich war kürzlich mal in NRW, wo in Köln sozusagen der Flüchtlingskoordinator der Stadt, ist ja schön, dass Köln Flüchtlingskoordinator hat, also der Flüchtlingskoordinator der Stadt vorstellte, sozusagen Ausschnitte aus dem Umgang Kölns im Rahmen des Programms Einwanderung gestalten. Und dann meinte er so, ja, also wir definieren jetzt sozusagen jede Person, die nach Köln kommt, was ich auch fortschrittlich finde, erstmal als Neueinwanderer, egal ob sie geflüchtet ist oder ob sie aus Arbeitsgründen nach Köln kommt. Und wir sitzen gerade innerhalb der Verwaltung zusammen und denken darüber nach, welche Stellen in der Verwaltung denn für diese Leute dafür eigentlich zuständig sein sollen. Also was brauchen die, wo gehen die als erstes hin? Und das hat er vorgestellt auf einer Veranstaltung, wo lauter sozusagen also Migranten-Selbstorganisationen saßen, Organisationen von Geflüchteten, Organisationen von Ehrenamtlichen, die sozusagen in den letzten 3 Jahren bei der Regierungskrise geholfen haben. Und sozusagen die saßen da alle und es wurde dann so leicht mulmig, weil die dann so meinten, ja okay, also und wollen Sie nicht mal noch mit jemand anderem reden, als nur sozusagen innerhalb der Verwaltung? Und dann war das aber für den auch gar kein Problem zu sagen, nee, später. Also wir müssen jetzt erstmal hier innerhalb der Verwaltung sein, später können wir auch noch mit den Leuten reden, die es betrifft. Und das ist ja wirklich interessant, ja, also sozusagen dieser Moment, wo man... Also dieser Moment, wo man quasi ein Produkt auf den Markt bringt, ohne Marktforschung betrieben zu haben. Also das ist ja ganz, also ich finde das schon interessant. Also man bringt ein Produkt auf den Markt, ohne Marktforschung betrieben zu haben, wenn man das mal auf die unternehmerische Ebene verlegt. Und wenn es dann heißt, also Integration von Frauen ist ein besonderes Thema, dann stellt sich ja schon wieder die nächste Frage, also wie sind die auch dabei? Oder ist das auch ein Thema, was man sozusagen erstmal unter sich abhandelt, bevor man mit anderen darüber spricht? Ich will das auch gar nicht, also das, ich weiß, ich bin auch mal bösartig, ja, also ich will das gar nicht, ich sage das gar nicht aus einem, aus dem Grund sozusagen, dass ich das moralisch empörend finde, dass das so ist, sondern ich sage das aus dem Grund, dass ich nicht glaube, dass das eine, sozusagen eine Herangehensweise ist, die am Ende sozusagen funktioniert, weil das sozusagen eine Herangehensweise ist, die man in Deutschland sehr oft hat, ja, also dass sozusagen am grünen Tisch entschieden wird, wie machen wir das denn eigentlich, und man ist eigentlich genau in den Austausch oft nicht gegangen, also das ist so wie Kultureinrichtungen, die ja jetzt, weil das auch ein Teil der Forderung war, die ja auch sozusagen jetzt dazu aufgerufen sind, im Grunde schon seit dem nationalen Integrationsplan dazu aufgefordert sind, sich interkulturell zu öffnen. Aber das tun sie eigentlich auch, indem sie ganz oft mit sich selbst zusammensitzen und dann überlegen, ja, was können wir denn mal machen für die Leute da draußen? Ja? Also was können wir denn jetzt mal machen für die Russen oder für die Polen oder für die Inder oder für die Türken oder für die was weiß ich was alles? Ja? Irgendwie so. Und das ist oft ein Problem, sozusagen, weil man dann eben sehr abstrakt darüber nachdenkt, was man denn da tun kann, und so sehen diese Maßnahmen dann ganz häufig auch aus. Dann der Punkt, den ich, also ich will jetzt gleich auf das Pro- oder Kontra-Teilhabegesetz ansprechen, aber das Teilhabegesetz verankert natürlich sozusagen gewisse Rechte, die man in einem gewissen Moment hat, was, glaube ich, nicht verkehrt ist, weil diese Rechte sind dann in dem Moment auch einforderbar. Ja, also ich glaube nicht, dass man das aufgeben kann, weil der Druck kommt auch oft nicht von selbst. Ja, also in dem Moment ist man in der Lage, sozusagen Druck über die gesetzliche Seite auszulösen, und das ist manchmal auch notwendig. Ein Punkt möchte ich dann auch noch aufgreifen, und zwar der Punkt, sozusagen, wo über Rassismus gesprochen wird. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt auch, weil immer, wenn ich mir die Integrationskonzepte angucke, dann stelle ich fest, dass, wenn man mal auf die Suchfunktion geht und Rassismus eingibt, dass das nicht zu finden ist. Ganz oft ist das eigentlich nicht zu finden, das Wort Rassismus. Und dann ist es so klar, also man sieht die AfD oder Teile der AfD, man hört bestimmte Bemerkungen, man sieht die Bilder aus Chemnitz oder Ähnliches. Und das ist dann sozusagen der Moment, wo man denkt, okay, das ist der Rassismus. Ja, und ich glaube, dass es aber gar nicht so ist. Also sozusagen der Rassismus, der sich relativ offen äußert bei verschiedenen Vertretern der AfD, bei Leuten, die in Chemnitz auf der Straße sind, mag eine neue Qualität haben, aber ist auch nicht so neu in der Geschichte der Bundesrepublik, wenn man diese Debatten wieder verfolgt. Aber es dient sozusagen auch immer dazu, immer den schwarzen Peter darüber zu geben, während man sich sozusagen mit dem strukturellen Rassismus, den es in der Bundesrepublik gibt, eigentlich nicht beschäftigt. Das müsste man aber tun im Rahmen. Das müsste man aber tun im Rahmen eines Integrationskonzepts. Ich komme nachher dazu, warum ich auch finde, dass es eigentlich gar nicht mehr Integrationskonzept heißen soll, aber nichtsdestotrotz. Also im Rahmen solcher Konzeptionen. Nehmen wir mal ein Beispiel, ja. Also nehmen wir mal ein anderes Beispiel, eins, das viele von Ihnen möglicherweise auch sehr aufgerührt hat, nationalsozialistischer Untergrund. Also ich komme da nachher nochmal drauf zu sprechen, aber da werden 9 Leute ermordet in der Bundesrepublik Deutschland, die Migrationshintergrund haben, und die Polizei ist nicht in der Lage, das aufzuklären, kann, weil sie der Auffassung ist, 9 Morde an Personen mit Migrationshintergrund müssen irgendwas zu tun haben mit organisierter Ausländerkriminalität. Ja, also die Debatte, die dann kam, sozusagen, auch nachdem man die ganzen Berichte sich mal angeguckt hatte, und ich habe mir die alle mal angeguckt, die Debatte über strukturellen Rassismus, die dann kurz angedacht worden ist, dass man die vielleicht führen müsste, eine Debatte, die in Großbritannien damals anlässlich des Stephen Lawrence-Mordes geführt worden ist, das ist eine Debatte, die sofort wieder abgewiegelt worden ist, sogar von Herrn Edati, der damals die Kommission angeführt hat, die das aufgeklärt hat. Aber was ist eigentlich damit? Ja, also ist das, was zu NSU geführt hat, aus der Polizei verschwunden, einfach so? Ist das weggegangen, weil man gesagt hat, oh je, NSU, eine schlimme Sache war das. Also ist das sozusagen nicht, wäre das nicht Bestandteil einer systematischen Revision der Sicherheitsbehörden in der Bundesrepublik Deutschland? Ich will gar nicht darauf hinweisen, was an der Spitze des Verfassungsschutzes kürzlich wieder so amtlich geworden ist. Aber ist das nicht auch eine Folge davon, dass eigentlich diese Diskussion nicht stattgefunden hat? Ja, also... das liegt ja auf der Hand, dass irgendwas da fehlt. Man muss es noch nicht mal nennen, Debatte über strukturellen Rassismus, aber wo sind sozusagen die systematischen Öffnungsprozesse in einer Behörde wie der Polizei, die den Anlass dazu geben, eben diskriminatorisches Wissen, was dort so existiert wie überall sonst in der Gesellschaft, auf die eine oder andere Weise zu analysieren und aufzugreifen. Und das ist ja eine Aufgabe für diese Gesellschaft, das ist eine Aufgabe nochmal, die sich nicht nur aus moralischen Gründen stellt, sondern eine Aufgabe, die sich für die gesamte Bevölkerung stellt, weil unsere Organisationen, Institutionen, Einrichtungen vielleicht nicht mehr so arbeiten, wie es der Zusammensetzung der Gesellschaft dieser Tage entspricht. Also nehmen wir doch mal das Beispiel Polizei. Also im Fall Theodoros Voulgaridis, der in München ermordet worden ist, hat die Polizei 600 Leute befragt. Also die haben ja gearbeitet. Es gibt überhaupt keinen Zweifel darüber, dass die gearbeitet haben. Die ersten 200 haben alle gesagt, der Theo, der war echt ein netter Kerl. Und dann muss man noch 400 weitere Leute befragen, um nach Inkassokriminalität und Drogenhandel zu suchen, nach einem Mann, der einen Kiosk, bei einem Mann, der einen Kiosk besessen hat. Und dann haben 400 Leute, diese weiteren 400 Leute auch alle gesagt, ja, der Theo, der war echt ein netter Kerl. Ja. Und was ist das für eine Arbeit, sozusagen, die man sich da gemacht hat? In der Zeit sind wahrscheinlich ganz, ganz viele Wohnungseinbrüche in Hannover passiert, die nicht aufgeklärt werden könnte, weil die Polizei mit den 600 Befragungen da beschäftigt war. Also sozusagen, Sie sehen, wie diese Formen von Wissensbeständen, also nicht mehr adäquaten Wissensbeständen, nicht mehr differenzierenden Wissensbeständen dazu führen, dass die Polizei in unser aller Interesse nicht mehr richtig arbeitet. Es geht aber nicht um Migranten. Ja, also lassen Sie mich das nur mal klarstellen, es geht aber nicht um Migranten, sondern die Diskussion, die wir jetzt über Migration führen, und ich begrüße das sehr, dass das hier Migrationskonferenz heißt und nicht Integrationskonferenz, also die Diskussion, die wir jetzt über Migration führen, ist eine, die über die Zukunft unserer Gesellschaft geht. Ja, also unser Thema, also das ist auch oft so ein bisschen so, wenn man über Migration auch forscht, ja, dann ist man im Grunde so jemand, der irgendwie über so ein Randgebiet der Dinge forscht. Ja, ist nicht wahr. Also der Begriff postmigrantische Gesellschaft ist eben schon mal gefallen, den unter anderem auch Naika Forutan benutzt. Und dieser Begriff sagt ja was anderes. Ja? Also dieser Begriff sagt, wir finden uns in der Mitte einer schon längst veränderten Gesellschaft. Also nach der Migration bedeutet nicht, die Migration hat schon aufgehört, sondern nach der Migration bedeutet, wir sind schon immer nach der Migration. Die Migration hat schon stattgefunden, hat schon längst stattgefunden. Und wenn wir uns die sozusagen Zahlen, die nackten Zahlen angucken, dann kann man das auch sehr leicht belegen. Also wenn man sagt, 2015 sind 1 Million Leute in die Bundesrepublik gekommen, dann ist es zweifellos viel. Aber wenn Sie sich mal die Gesamtstatistik angucken, dann kann man sehen, zwischen 1965 und 2014 sind 71 Millionen Leute entweder nach Deutschland gezogen für permanenten Aufenthalt oder sie hatten permanenten Aufenthalt und sind aus der Bundesrepublik weggezogen. Das ist eine Fluktuation von 1,5 Millionen im Jahr, die es sozusagen ganz normal gibt. Da ist die 1 Million von 2015 dann plötzlich gar nicht mehr so wahnsinnig aufregend. Wenn Sie in die Zeit vor 1965 gehen, dann stellen wir fest, 1945 gab es 8 Millionen Ausländer im Deutschen Reich. Die waren alle Zwangsarbeiter, aber nichtsdestotrotz, wenn Sie mal rumfragen bei den älteren Leuten, jede Familie kannte einen russischen oder polnischen Zwangsarbeiter. Die Fremden waren zu der Zeit schon sehr nah und nicht etwa sehr weit weg. Und dann sozusagen sind die als Displaced Persons nach Hause gegangen und 12 Millionen Ostflüchtlinge sind in die Bundesrepublik gekommen, die auch auch noch nie in Deutschland gelebt hatten. Dann 1955 gab es den ersten Anwerbevertrag mit Italien und nach dem Bau der Mauer sozusagen riss die Ostflucht ab und sofort begann die Einwanderung aus den Staaten, mit denen man Anwerbeverträge geschlossen hat. Also Sie sehen, das ist alles Teil einer Normalität und das sagt unter anderem postmigrantisch. Und postmigrantisch sagt auch, wir leben schon in den Konsequenzen dieser Migration. Also wenn Sie sich die Zahlen für die unter 6-Jährigen, für das Rhein-Main-Gebiet oder für Teile Baden-Württembergs angucken, dann können Sie sehen, 75% der Kinder, die demnächst in Frankfurt oder Stuttgart in die Schule gehen werden, haben mindestens ein Elternteil, das selbst nach Deutschland eingewandert ist. Ja, in Hannover sind es wahrscheinlich etwas weniger, aber da sind es 65% oder 70%. In allen Städten der alten Bundesrepublik sind die Kinder mit Migrationshintergrund bei den unter 6-Jährigen durchweg in der Mehrheit. Ja, also Sie können ungefähr die Dramatik des demografischen Wandels erfassen, von dem ich hier spreche. In Baden-Württemberg gibt es auch Kommunen, die schon mehrheitlich Migrationshintergrund haben. Heilbronn zum Beispiel, in 20 Jahren wird das in ganz vielen, auch vor allen Dingen wirtschaftlich starken Regionen der Bundesrepublik der Fall sein. Ja. Und dazu zu wirtschaftlich stark vielleicht noch so eine Nebenbemerkung. Heinz Buschkowski, der Bürgermeister von Neukölln, hat ja mal ein Buch geschrieben, Neukölln ist überall, und hat sozusagen die Probleme seines extrem schlecht regierten Stadtteils auf die ganze Bundesrepublik übertragen. Und nichts ist unwahrer. Ja? Neukölln ist überhaupt nicht überall. Das ist vollkommen falsch. Also Migration sozusagen ist vor allen Dingen da präsent, wo wirtschaftlich starke Regionen in der Bundesrepublik sind und die haben überhaupt nicht die gleichen Probleme wie Neukölln. Also diese Koppelung sozusagen von Migration und Problemen, die haben wir uns selbst auch schon so angewöhnt, dass wir der Auffassung sind, eine Schule mit 85% Kinder mit Migrationshintergrund, Katastrophengebiet, ja. Was bedeutet das eigentlich? Was ist das, 85% Migrationshintergrund? 100% Kinder sind da auf der Schule, ja. Das ist, glaube ich, der relevante Aspekt. Also postmigrantisch nach der Migration oder die Migration findet immer statt, was Herr Heuer ja auch gesagt hat. Und dann ist es so, dass postmigrantisch, aber sozusagen das Post- und postmigrantisch bedeutet auch so viel wie das Post- und postmodern in dem Sinne, dass sozusagen wir in den Konsequenzen der Migration leben, was auch bedeutet, gucken Sie sich mal jedes gesellschaftliche Feld oder jeden gesellschaftlichen Prozess, zumal in den alten Bundesländern an, und Sie werden die Migration darin finden. Also es gibt diese Tage keinen Bereich mehr, der nicht von der Migration auf die eine oder andere Weise beeinflusst worden ist. Das heißt, das ist kein Randthema mehr. Das wird auch politisch ganz oft immer noch als Randthema verstanden. Und allein die Zusammensetzung der Städte dieser Tage weist einen darauf hin, es ist kein Randthema mehr, es ist ein zentrales Thema für die Gestaltung der Gesellschaft. Und die Migration hört eben tatsächlich nicht auf. Die Migration findet dieser Tage sozusagen die ganze Zeit statt. Und wenn es nicht Geflüchtete sind, dann sind es Neueinwanderer aus der Europäischen Union oder aus anderen Regionen im Rahmen der Pflegekräfte und so weiter, wird jetzt gerade wieder über Migration diskutiert. Es hört nicht auf. Ja, es hört ganz klar nicht auf und es ist ein zentrales Feld, über das wir reden müssen. Und genauso sollte man das auch verstehen. Also es gibt überhaupt keinen Grund, sich mit diesem Thema immer in so eine Rolle drängen zu lassen, als hätte man irgendwas am Rand zu verhandeln sollen. Hier werden die zentralen Themen der Gesellschaft verhandelt durch das Thema Migration. Nun, tut man sich auch aufgrund der Tatsache, dass Deutschland ein sehr junges Einwanderungsland ist, wahnsinnig schwer damit, diese Normalität der Migrationsgesellschaft anzunehmen. Und ich nehme mal diesen Bereich Bildung, weil der auch hier in den Forderungen eine große Rolle gespielt hat oder spielt ja auch ganz einfach eine sehr große Rolle. Und ich habe mich in 2015 wirklich darüber gewundert, dass man jetzt einfach schon wieder eine Diskussion über Quereinsteiger hat. Ja. Also das ist ganz erstaunlich, weil dieses Wort Quereinsteiger klingelt einem so im Ohr, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Also in den 70er Jahren waren die Gastarbeiterkinder die Quereinsteiger an deutschen Schulen. Kurz danach sind aus den Gastarbeiterkindern die Ausländerkinder geworden, die Quereinsteiger waren an deutschen Schulen. Dann waren es Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre schon mal die Flüchtlingskinder, die Quereinsteiger waren. Dann waren es die Kinder mit Migrationshintergrund, die Quereinsteiger waren. Und jetzt haben wir schon wieder die Kinder mit Fluchtgeschichte, die Quereinsteiger sind. Und das ist so eine verwunderliche Diskussion. Und jedes Mal machen wir sie wieder mit. Ja, also was bedeutet das? Was sind Quereinsteiger? Also wenn Sie mal eine Einschulung mitgemacht haben im Alter von 4 Jahren, Quatsch, in der Grundschule eine Einschulung mitgemacht haben, dann wissen Sie ja sozusagen, dass diese Kinder wahnsinnige Leistungsunterschiede haben. Also das heißt, es gibt Kinder, die können lesen und schreiben und es gibt Kinder, die können das gar nicht. Es gibt Kinder, die können bis 100.000 rechnen und es gibt Kinder, die können das gar nicht. Alles kein Problem. Ja, das Kind, das nicht lesen und schreiben kann, ist kein Quereinsteiger. Aber wenn es einen Migrationshintergrund hat, dann ist es ein Quereinsteiger. Ja? Das ist der Unterschied, der sozusagen immer wieder aufgemacht wird. Ja? Dass sozusagen diese Kinder etwas Besonderes sind. Ja, und das ist sozusagen etwas, was im Schulbetrieb regelmäßig prozessiert wird. Ich will sozusagen die Probleme, auch Ressourcenmangel im Schulbetrieb jetzt gar nicht leugnen. Ja, aber das ist eine Art und Weise, wie man das immer gemacht hat, die eigentlich auf die reale Situation überhaupt nicht mehr zutrifft. Aber sozusagen man trägt diese alte Brille des Quereinsteigers weiter mit sich herum. Und deswegen auch integrationsfeindliche Bemerkungen, weil ich finde, dass das eine Folge ist, auch der Begrifflichkeit, die wir benutzen. Und ich finde den Begriff Integration mittlerweile schlicht und ergreifend falsch. Ich glaube, dass wir mit diesem Begriff nicht mehr weiterkommen können in einer Gesellschaft, die so zusammengesetzt ist, wie die unsere Gesellschaft dieser Tage ist. Warum? Ja, also klar, in dem Begriff Integration hat sich auch massiv was verändert. Ja, also wenn jetzt da im Land geplant wird, ist das klar, dass das eine Querschnittsaufgabe ist. Darüber kann überhaupt kein Zweifel mehr bestehen, dass das keine Einbahnstraße ist, dass sozusagen dass man ein Bündel von Maßnahmen schnürt, das mehr Teilhabe und mehr Chancengleichheit herbeiführen soll. Das ist ein großer Unterschied noch zu den 70er Jahren, wo man natürlich über Integration ganz anders nachgedacht hat. Das ist die pragmatische Seite. Aber am Ende sozusagen gibt es immer so eine normative Idee, die darin auch immer so hervorschwimmt, wenn es dann wiederum um sowas geht wie mehr Integration von XY, ja, also die im Grunde sagt, da gibt's uns, die wir ja hier sind und wir haben eigentlich die richtigen Voraussetzungen in dieser Gesellschaft und wir waren hier irgendwie schon immer, ja, auch die Frage, wer ist das eigentlich, dieses Wir, was hier schon immer gewesen ist, und dann gibt es sie sind dazugekommen und sie haben im Großen und Ganzen ganz bestimmte Defizite, ja, also sie können nicht sprechen, also Sprache spielt irgendwie eine ganz große Rolle, sie leben in patriarchalen Familienverhältnissen, das spielt eine nicht unwesentliche Rolle und Ghettobildung in Anführungszeichen als Parallelgesellschaft mittlerweile bezeichnet. Das ist sozusagen der dritte große Komplex. Und wenn Sie sich mal die Diskussionen in Deutschland angucken, ja, über die Jahrzehnte, also eins dieser drei Themen taucht in jeder Diskussion auf. Ja, seit 50 Jahren reden wir einfach ganz oft immer über die gleichen Dinge, wenn es um das Thema Integration geht. Und es gibt eine bestimmte Logik, mit der man da vorgeht. Also man identifiziert Defizite und dann müssen diese Defizite kompensiert und korrigiert werden, und zwar neben dem Regelbetrieb der Institutionen für gewöhnlich auf Projektbasis. Ja, das ist auch so, dass wenn Sie sich die Integrationskonzepte auf lokaler Ebene anschauen, auch wenn die partizipativ erstellt worden ist, was ich sehr begrüße, wenn Sie sich genauer angucken, bis auf interkulturelle Öffnung der Verwaltung, was auch immer drin steht, ist das eine Ansammlung von Projekten. Das ist keine Strukturveränderung. Das ist eine Ansammlung von Projekten, die im Grunde sozusagen so aufgebaut wird in diesen Integrationskonzepten, dass es so aussieht, als wäre es irgendwas Strukturelles. Aber am Ende sind es Projekte. Habe ich noch nichts darüber gesagt, ob die gut oder schlecht sind. Ja, das habe ich gar nicht gesagt. Aber es gibt so eine gewisse Logik in der Art und Weise, wie man diese Dinge tut. Und diese Logik trifft einfach nicht mehr zu. Die trifft auch nicht mehr zu, weil natürlich gibt es, wo habe ich das kürzlich wieder gelesen, ich glaube, das war jetzt auch in dem lokalen Integrationsplan oder in Hannover 2030, ich weiß gar nicht mehr genau, also da wurde wieder, also wenn wir uns die Bildungssituation der Kinder mit Migrationshintergrund angucken, da wird uns ganz blümerant, weil ein Fünftel von denen scheiden aus der Schule aus, ja, ohne einen Abschluss gemacht zu haben. Problem. Aber 4/5 kommen schon durch die Schule. Ja? Und diese 4/5, die kommen möglicherweise auch ins Studium. Und es gibt mittlerweile auch eine Mittelschicht mit Migrationshintergrund. Und wenn Sie sich die Zusammensetzung der Einwanderung angucken, dann haben Sie natürlich sozusagen eine Einwanderung dieser Tage, die nicht mehr nur aus unqualifizierter Industriearbeit besteht, sondern Sie haben eine Einwanderung, die durch alle Segmente des Arbeitsmarkts geht. Auch sehr hochqualifizierte Einwanderung. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Bild. Ja? Und dieses Bild sozusagen ist auch eins, in dem plötzlich sozusagen Personen mit Migrationshintergrund der wie soll ich sagen, einheimischen Gesellschaft sehr nahe kommen. Ja? Also sozusagen ein Teil dieses Populismusproblems besteht auch darin, dass sozusagen hier plötzlich Definitionsmonopole auf dem Spiel stehen. Ja? Also so ein älterer Herr, der immer was zu sagen gehabt hat, ist jetzt schwer bedroht sozusagen von, nehmen wir mal so ein Bild, der Frau mit Kopftuch im SUV. Ja? Das ist so, oh Gott, ja, jetzt, und sie spricht auch noch Deutsch. Ja, und sie hat auch noch studiert. Also irgendwie, also sie können sich sozusagen die Bedrohung, die davon ausgeht, ungefähr vorstellen. Ja, und das, die Szenerie des Populismus ist natürlich auch nochmal die, da geht es ja nicht nur um Multikulti-Irrsinn, sondern auch immer um Gender-Wahnsinn, ja, also, oder um Verschwulung der Gesellschaft. Ja, und plötzlich können sie sozusagen das Panorama sehen, was den älteren Herrn in seinen Privilegien schwer ins Wanken gebracht hat. Aber das ist auch eine Folge, nicht nur sozusagen der Tatsache, dass so viele da sind, sondern dass sie plötzlich was zu melden haben. Ja? Also Aladin Elmer Falani hat so ein ganz gutes Buch. Hat darüber auch ein Buch geschrieben, das Integrationsparadox. Das ist eigentlich auch gar nicht so neu, aber es ist sozusagen dieser Moment, wo klar ist, also in Deutschland werden wir diese Idee von Integration, wenn wir jetzt fertig sind mit der Integration, dann werden wir im Grunde alle wieder eine harmonische, große, monoethnische Familie, die im sozialen Frieden zusammenlebt. Und das Gegenteil passiert. Ja? Je mehr Leute sozusagen auch im ganz klassischen Sinne integriert sind, je mehr Leute sich zugehörig fühlen, desto mehr wollen die auch mitreden. Wollen die mitentscheiden, wollen die entscheiden. Ja, desto mehr erheben die Ansprüche auf alles Mögliche. Also das heißt, mehr Integration, mehr Streit. Ja? Also, und diesen Streit muss man natürlich auch annehmen, also weil dieser Streit auch ein Motor sozusagen dessen ist, was wir in dieser Gesellschaft, wenn denn die postmigrantische Gesellschaft eine Verhandlungsgesellschaft ist, sie meinten das, glaube ich, dann ist sozusagen dieser Streit auch ein Motor davon. Also Integration nochmal kurz. Also sozusagen, warum diese Art und Weise, es zu machen, es nicht mehr bringt. Ich will nur ein anderes Beispiel aus dem Bildungsbereich nennen. Im Alter von 4 Jahren werden in den meisten Bundesländern dieser Tage die sogenannten Sprachstandsfeststellungen gemacht. Das bedeutet, man guckt, was ist das Niveau der Kinder in Deutsch. Wenn Sie jetzt eine Familie haben, die eine andere Muttersprache spricht zu Hause, und im Gegensatz zu Herrn Seehofer empfehlen wir in der Pädagogik genau das zu tun. Ja, also Sie sprechen zu Hause die Sprache, die Sie am besten beherrschen. Auf gar keinen Fall sprechen Sie gebrochenes Deutsch, weil das hat verheerende Konsequenzen bei der Sprachausbildung der Kinder. Also wenn die Kinder eine andere Muttersprache haben, es gibt eigentlich ziemlich wenig Betreuungsstrukturen immer noch unter 3 Jahren, dann ist das Kind vielleicht mal 1 Jahr im Kindergarten gewesen. Das Kind hat Defizite in Deutsch. Wer hätte das gedacht? Ja, also ich meine, hätte ich eigentlich auch keinen Test machen müssen, um das zu wissen, weil es ist vollkommen klar, dass das Kind Defizite in Deutsch hat. Man könnte natürlich auch einen Test in der Muttersprache machen, um zu gucken, was das Kind kann und nicht nur, was das Kind nicht kann. Aber das wird eigentlich bislang nur in Hamburg gemacht. Aber die eigentlich relevante Erkenntnis, über die überhaupt nicht gesprochen wird, ist die Tatsache, dass diese Sprachstandsfeststellungen gezeigt haben, dass 25% der muttersprachlich deutschen Kinder, ja, Tendenz steigend, die gleichen Sprachprobleme aufweisen, massive Defizite in der deutschen Sprache haben. Und wir wissen gar nicht, woher das kommt, weil da traut sich überhaupt keiner ran, das zu untersuchen, ganz offensichtlich. Also kann ich nicht genau sagen, aber 25% Tendenz steigend, das heißt, Sprachdefizite haben überhaupt nichts zu tun mit Migrationshintergrund. So wird das aber für gewöhnlich behandelt. Und so werden auch sozusagen die entsprechenden Klassen gemacht. Ja, also dann gibt es wieder die Willkommensklassen oder die Auffangklassen und so weiter. Aber also ich weiß nicht, was sozusagen ist der Effekt davon, Kinder, die alle kein Deutsch sprechen, zusammen in eine Klasse zu tun. Also wenn Sie mal über Sprachlernen nachdenken, dann lernen Sie das natürlich am besten in einem Umfeld, wo diese Sprache ganz selbstverständlich gesprochen wird und nicht in einem Umfeld, wo alle es nicht können. Ja, also das ist sozusagen auch von der Idee her. Von der Idee her, pädagogischen Idee her, vergleichsweise sinnlos. Ich weiß auch, wie gesagt, also ich weiß auch, dass sozusagen die Schulen teilweise aufgrund von Ressourcenmangel sehr unter Druck stehen. Darüber will ich jetzt gar nicht sprechen, aber ich denke mal über die ideale Schule nach. Aber die ideale Schule wäre natürlich auch eine, in der der Spracherwerb von vornherein inklusiv organisiert wird. Ja, man kann das machen. Kanada hat Englisch als Zweitsprache im Regelunterricht über 5 bis 8 Jahre. Das wird über 5 bis 8 Jahre immer weiter, immer fortlaufend fortlaufend unterrichtet und die Lehrer sind von vornherein in Englisch als Zweitsprache in ihrem Studium ausgebildet. Ja. Also und wenn Sie sozusagen an den Frontalunterricht, wie das an Grundschulen dieser Tage schon sehr, sehr üblich ist, also wenn Sie den Frontalunterricht auflösen, sozusagen sowieso die Gruppen je nach Leistung immer noch mal ein bisschen anders zusammensetzen, andere Lernformen machen und so weiter, dann ist diese Sprachvermittlung im Unterricht eigentlich überhaupt kein Problem. Was wir tun ist sozusagen, wir sagen den Kitas, die sollen es jetzt machen. Ja, nur die haben auch noch andere Sachen zu tun und die sind dafür eigentlich gar nicht ausgebildet. Und im Gegensatz dazu, was wir so über Sprache reden und über Sprachprobleme reden, gibt es in Deutschland relativ wenig pädagogische Konzepte für frühkindlichen Spracherwerb. Ja. Das ist auch super, weil wenn wir ein Problem haben, machen wir eine Konferenz. Ja. Davon lebe ich auch. Ne? Ist auch von Vorteil, aber irgendwie, das reicht nicht. Ja. Sondern sozusagen dieses Geld müsste auch investiert werden, damit wir diese Sprachförderkonzepte oder diese Spracherwerbskonzepte haben. Und wenn das in der Kita gemacht werden soll, was ich vernünftig finde, dann muss man auch sagen, Erzieher ist demnächst auch ein Studienberuf. Ja? Also man kriegt das nicht alles umsonst, was man da an Planungen macht. Das Plädoyer geht im Großen und Ganzen in die Richtung und auch das ist nicht, auch das ist jetzt, das ist, im Grunde ist es gar keine besonders neue Erkenntnis, aber im Grunde ist es so, wenn ich Integration auf diese Art und Weise mache und Integration sozusagen als Sonderbereich definiere, mit Sondermaßnahmen definiere, der auf Projektbasis läuft und der im Grunde immer sozusagen sich aus Töpfen finanziert, die Defizitkompensation vorantragen, dann sozusagen komme ich eigentlich nicht weiter, weil ich lasse diesen Regelbetrieb intakt, ja. Und im Grunde arbeiten wir dann alle, die dann im Integrationsbereich sind, obwohl natürlich über das Know-how verfügen, mit an diesem Bild, einem ganz bestimmten Bild der Migration und der Migranten. Also ich habe Psychologie studiert. Ja? Also wir als Psychologen sind natürlich darauf angewiesen, dass Leute Probleme haben. Ja? Und Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sind darauf angewiesen, dass Leute Probleme haben. Niemand hat die Förderschule härter verteidigt als die Lehrer, die da arbeiten. Ja, das ist sozusagen Deformation professionell. Aber wenn wir sozusagen diesen Sonderbereich die ganze Zeit tragen, dann arbeiten wir alle unentwegt mit am Bild des armen, bedürftigen, defizitären Migranten. Ja, am Bild dieses Kuchens, wo die 35% immer das Problem darstellen. Und das ist sozusagen was, wo man nicht rauskommt, wenn man nicht einen anderen Blickwinkel einnimmt. Der andere Blickwinkel ist, wenn man die Perspektive wechselt, zu sagen, wir sind eine Vielheit in dieser Gesellschaft. Ja, und das ist auch der stärkere so philosophische Begriff, der auch sozusagen gegen diese Einheitsbestrebungen sich richtet, die immer in Harmonie aufgehen wollen, aber sich auch so ein bisschen dagegen richtet, also Vielfalt. Ne, das ist auch immer der Begriff, den wir alle benutzen, wenn wir jetzt mit Gegnern von Einwanderung reden, da sagen wir immer, ja, aber Vielfalt, ne, das bereichert uns ja total in dieser Gesellschaft. Ja, und das wird dann irgendwie so verniedlicht. Ja. Also wenn jetzt gerade Flucht stattfindet und neben mir ziehen 500 Leute aus Syrien ein, ja, dann sage ich dann nicht, ey, Vielfalt, totale Bereicherung, super für mich. Ja, ist doch Quatsch. Ja. Erstmal sind diese 500 Leute ein Problem. Die könnten auch aus Bayern stammen oder aus einem anderen Bundesland. Die wären dann auch ein Problem, ja, also weil ich die nicht kenne, weil sozusagen das, was ich da habe, einen gewissen Vertrauensverlust erleidet. Das heißt, wir müssen das auch nicht beschönigen. Ja? Also ich wohne in Kreuzberg und ich kann Ihnen sagen, Vielfalt kann einem wahnsinnig auf den Sack gehen da. Ja? Das ist nicht immer schön, aber es ist so. Und Vielheit sagt das, es ist so. Und ich muss das zur Voraussetzung von politischem Handeln machen. Und ich muss mir die Frage stellen, sind unsere Einrichtungen, sind unsere Organisationen, sind unsere Institutionen eigentlich fit für die Vielheit der Gesellschaft? Und das ist eine ganz andere Fragestellung, als wenn ich ständig frage, wo ist auf dem Kuchen, wo sind die 35%, die möglicherweise Probleme machen können? Ja? Und das ist die Frage, die ganz oft in diesem Integration, in diesem Begriff Integration drinsteckt. Wo sind die mit den Problemen, für die wir jetzt was machen können? Nee, wir müssen gar nichts für die machen. Wir müssen was für das Ganze tun und wir müssen dieses Ganze sozusagen neu orientieren im Hinblick auf die Vielheit der Gesellschaft. Und da kann man natürlich viele sozusagen Punkte aufzählen. Ich kann da auch nur so einen Rahmen machen, weil natürlich muss jede Einrichtung, Organisation, Institution das auch für sich selbst als Aufgabe annehmen. Ich war gestern in Duisburg in einem Museum dort und das ist sozusagen, wo es auch um interkulturelle Öffnungen ging oder um Vielheitspläne ging, wie ich das nenne, also der Vielheitsplan ist das, was man da erstellen muss. Und dann sind dann die Leute, die auch in diesen Betrieben arbeiten, sitzen dann immer da und sagen, ja, was können, sagen Sie uns doch mal, was könnten wir denn jetzt mal tun? Ja? Und es ist so verwunderlich für mich in 2018, dass da Leute sitzen, die dann irgendeinen hergelaufenen Referenten fragen müssen, ja, was können wir denn mal tun in unserem Museum? Ja, wenn Sie in diesem Museum sitzen, sollten Sie doch schon längst mal darüber nachgedacht haben, was Sie da eigentlich tun in einer Stadt wie Duisburg. Ja? Also sozusagen die Vielheit in Duisburg springt einem sofort ins Auge. Und wenn Sie in dieses Museum gehen, da ist von Vielheit keine Spur mehr. Und ich habe keine Ahnung, wie sozusagen eine Einrichtung, die aus Steuergeldern finanziert wird, mit dieser Diskrepanz leben kann über die ganze Zeit. Man muss ja nicht immer das machen, aber man muss es auch mal machen. Also das heißt, man muss sich auch selbst sozusagen da hineinbegeben mit der entsprechenden Expertise, und der Vielheitsplan ist natürlich ein anderer, ob Sie einen Vielheitsplan für ein Krankenhaus aufstellen oder ob Sie einen für das Deutsche Rote Kreuz aufstellen oder ob Sie einen für die Verwaltung aufstellen oder ob Sie einen aufstellen für eine Kultureinrichtung oder Ähnliches. Ja, also das heißt, die müssen auch eine gewisse Anpassung. Aber bestimmte Dinge und bestimmte Fragestellungen sind natürlich immer gleich. Zum Beispiel die Fragestellung, wie sieht eigentlich die Zusammensetzung des Personals an der Einrichtung aus, die ich habe. Also wenn Sie jetzt an eine Grundschule gehen in Hannover, dann springt Ihnen die Vielheit natürlich entsprechend ins Auge, wenn Sie das Klassenzimmer anschauen. Wenn Sie an der gleichen Schule aber ins Lehrerzimmer wechseln, kann ich mit höchster Wahrscheinlichkeit prophezeien, dass in diesem Lehrerzimmer von Heterogenität überhaupt keine Spur ist. Ja, und dann sind es nicht, die sind nur nicht nur in Bezug auf sozusagen Herkunft nicht heterogen, sondern die kommen aus einer ganz bestimmten Schicht in der Gesellschaft. Ja, das ist meistens so ein gewisses bildungsbürgerlicher Hintergrund, wenn die an der sogenannten Problemschule unterrichten, dann wohnen die zu 100% nicht in dem Viertel, wo die Schule steht, sondern ganz woanders, wo wenig Leute mit Migrationshintergrund oder People of Color wohnen, deren Kinder gehen auf Schulen, wo wenig Leute Kinder mit Migrationshintergrund drauf sind, die haben in ihrem Bekanntenkreis wenig Kontakte und so weiter. Also das heißt, die haben dann auf die Klasse, die sie da unterrichten, teilweise auch eine ganz schöne Draufsicht. Ja? Also eine Draufsicht, die auch teilweise durch Medien mehr gefüttert wird als die realen Erlebnisse, die sie haben. Manchmal. Ja, also es gibt auch, erstmal sagt das nichts darüber aus, ob die Lehrer gut oder schlecht sind, das muss ich dazu sagen, aber da knirscht es natürlich ganz gewaltig im Gebälk. Und ich möchte mal kurz sagen, also wenn wir über Parallelgesellschaften reden, ja, also Parallelgesellschaften, da gucken wir immer nach draußen und dann sehen wir drei Schwarzköpfe auf der Straße stehen und dann denken wir, ah, die könnten eine Parallelgesellschaft sein. Und jetzt gucken Sie dieses Lehrerzimmer an und dann gucken Sie Hannover an als Ganzes oder gucken Sie die Klasse an und dann kann man sagen, das Lehrerzimmer ist die Parallelgesellschaft. Ja, weil im Vergleich zur Gesellschaft, sozusagen, sind diese Orte dieser Tage Parallelgesellschaft. Und ich glaube, das ist aber eine ganz erleichternde Frage. Also wenn Sie über Ihre eigene Einrichtung, Organisation, Institution nachdenken, die Frage zu stellen, sind wir nicht eine Parallelgesellschaft? Also nicht rausgucken und nach der Parallelgesellschaft suchen, sondern sozusagen in sich selbst gucken und sagen, könnte es sein, dass ich eine Parallelgesellschaft bin? Könnte es sein, dass ich irgendwas nicht mitbekommen habe? Ja, also Kultureinrichtungen zum Beispiel, weil das ja in den Forderungen auch auftauchte, unglaubliche Parallelgesellschaften. Ja? Also das ist sozusagen eine der verhärtetsten Strukturen in dieser Gesellschaft. Und das sind die Leute, die sich für wahnsinnig offen und kreativ halten und die dann sozusagen, wenn die anderen mal irgendwas machen, haben die wahnsinnige Probleme mit der Qualität dessen, was die anderen so machen. Aber sozusagen Qualität ist da auch nur was man sich gegenseitig hin und her reicht. Also wenn Sie jetzt fragen, genau, was meinst du mit Qualität? Was ist es für dich? Was ist Qualität? Dann kommt eigentlich keine Antwort. Also was ist Kunst? Fragen Sie mal jemanden, der im Museum arbeitet, was ist Kunst? Was machst du da eigentlich? Was machst du da eigentlich? Was ist Theater? Was ist das eigentlich? Wie steht das sozusagen mit der Stadtgesellschaft in Verbindung? Und Sie werden feststellen, dass die Antworten, wie man so schön sagt, eklektisch ausfallen. Ja, also die wissen das auch nicht mehr genau. Und dann stellen Sie fest, dass sozusagen das Kunstverständnis da draußen in der Gesellschaft ein anderes ist, als das Kunstverständnis, was man hat, wenn man die Sammlung eines Museums anguckt. Der große Fetisch sozusagen deutscher Museen, die Sammlung. Ja, also ist die Frage, ob man die eigentlich so fetischisieren muss. Also das Museum ist auch ein sozialer Ort. Ja, also ich könnte sozusagen mit allen da draußen darüber reden, was Kunst ist. Bringen Sie doch mal was mit, zeigen Sie es mal her und erklären Sie mir mal, was daran Kunst ist. Ja, also wir könnten uns sozusagen in so einen Einigungsprozess darüber begeben, was eigentlich Kunst darstellt, aber dafür müsste man mit Leuten zusammenarbeiten. Ja, ich habe auch ein Buch über Kollaboration geschrieben, weil ich glaube, Kollaboration, Zusammenarbeit, das ist ein ganz wichtiger Punkt für diese Gesellschaft, das habe ich auch schon eingangs gesagt. Also teilweise ist es so, dass wir die Stadtgesellschaft, in der wir leben, auch nicht mehr so gut kennen. Ja, also jeder, der Werbung macht, kann Ihnen das genau erzählen, ja, dass man früher eine Werbekampagne machen konnte. Also das war quasi die totale Kampagne. Ja, also man konnte sozusagen, man hat einfach die Leute vollgeballert mit einem bestimmten Namen und das reichte im Großen und Ganzen. Das reicht überhaupt nicht mehr, sondern weil die Gesellschaft sozusagen so kleinteilig und kompliziert und in verschiedene Milieus zerfallen ist, dass man sehr genau recherchieren muss, wen spreche ich da eigentlich an und wie spreche ich die Leute an. Also das ist eigentlich was vollkommen Selbstverständliches. Also wenn man kollaboriert, ja, und das gilt für die Verwaltung ebenso wie für die Leute, die in einem Museum arbeiten, lernt man die Gesellschaft auch besser kennen, in der man lebt, kann sich ein viel besseres Bild davon machen, wie die Milieus zusammengesetzt sind oder wie die Geschlechterverhältnisse genau aussehen und so weiter und so weiter. Ja, aber das ist sozusagen ein aktiver Prozess des Involviertseins in diese Gesellschaft, anstatt Dinge am grünen Tisch zu entscheiden. Was nun sozusagen diesen Personalbestand ist, also ein schwarzes Loch in Deutschland sind tatsächlich Rekrutierungsprozesse. Also das heißt, in Deutschland wird da relativ wenig drüber nachgedacht, wie man eigentlich rekrutiert. Und ich meine, keine Ahnung, also in Deutschland ist man auch gewohnt, ich schreibe eine Stelle aus, da bewerben sich 1000 Leute und dann nehme ich einen. Und so ist das schon lange nicht mehr. Ja? Also besonders sozusagen in den Tech-Unternehmen ist es dieser Tage eher so, dass die nach Arbeitskräften suchen, anstatt dass die sozusagen warten können, bis sich irgendwer bei ihnen bewirbt. Also das heißt, über Rekrutierung muss natürlich auch viel mehr nachgedacht werden. De facto ist es so, das kann man nachweisen, wenn Sie einen türkischen Nachnamen haben in der Bundesrepublik, sinkt die Wahrscheinlichkeit signifikant, dass Sie zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Ja, kann man wirklich sehr schön nachweisen. Und was folgt jetzt daraus? Ja, also wenn wir das wissen, was folgt jetzt daraus für die Verwaltung? Ja, also müsste man dann nicht Verfahren anonymisieren, ja, damit sozusagen diese Herkunft keine Rolle mehr spielen kann? Also es gab ein Modellprojekt, wie es so viele Modellprojekte gibt, der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die genau diese anonymisierten Bewerbungen gemacht hat. Das ist auch ganz interessant gelaufen für kommunale Organisationen, aber auch für Unternehmen, wo man aber festgestellt hat, da ist zum ersten Mal in all diesen Einrichtungen überhaupt über Rekrutierung gesprochen worden. Ja, also und darüber, dass Rekrutierung natürlich auch diskriminatorische Effekte haben kann. Ja, und dann, wenn man zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird, was passiert dann? Also Sie kennen vielleicht diese Bewerbungsgespräche, wo man sozusagen vor 5 Leuten sitzt und die sehen genau gleich aus. Ja, und die reden auch genau gleich. Also und wie wahrscheinlich ist es, dass diese 5 Leute, die genau gleich aussehen und genau gleich reden, eine 6. Person anstellen, die vollkommen anders ist als sie selbst? Wie wahrscheinlich ist das? Da muss ich ja was tun, sozusagen in diesem Rekrutierungsprozess, um diese Situation herzustellen. Ja, da denken, also Google ist ein viel gescholtenes Unternehmen, Datenkrake und so weiter, aber zum Beispiel können Sie bei Google sehen, dass die wahnsinnig viel über Rekrutierung nachdenken, auch wahnsinnig viel über Diversity und Rekrutierung nachdenken. Auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es wird sehr viel darüber nachgedacht, im Unterschied sozusagen zu den jeweiligen Stellen. Das geht von Organisationen bis zu Unternehmen in der Bundesrepublik, wo darüber kaum nachgedacht wird. Und natürlich muss man manchmal auch aktiv suchen. Ja, also wenn ich sehe, dass die Zusammensetzung nicht stimmt, also Kindertagesstätten sind mittlerweile relativ weit gekommen dabei, die sind auch relativ weit bei der eigenen Umstrukturierung gekommen, aber da geht es natürlich darum, dass ich irgendwie in einer Kindertagesstätte, wo 80% der Eltern Migrationshintergrund habe, ja irgendwie mit diesen Eltern auch eine Art Vertrauensverhältnis herstellen muss und da brauche ich natürlich auch ein Personal, das das kann. Ja, also das heißt, da geht es ja um was. Die Polizei ist wahnsinnig engagiert in der Veränderung des Personals, weil eine Ressource von Polizeiarbeit natürlich Vertrauen ist. Und das kann ich auch nur dann herstellen, wenn ich auf die eine oder andere Weise repräsentativ für die Gesellschaft bin. Und die Polizei hat mittlerweile, Hessen, wusste ich die Zahl von vor ein paar Jahren, ungefähr 20% Beamte mit Migrationshintergrund. Aber gleichzeitig ist dann auch klar, es reicht nicht, ja, wenn man das nur als sozusagen reinen Personalbestandsprozess organisiert, sondern auch die Organisationskultur muss sich verändern. Wenn ich nochmal auf NSU zurückkommen darf, also wenn es in der Polizei Wahrnehmungs- und Handlungsroutinen gibt, die sozusagen Migrationshintergrund direkt in Verbindung bringen mit Delinquenz, mit Inkassokriminalität, mit Drogenhandel, welches nochmal aufzählen darf, wessen die Leute verdächtig worden sind, dann gibt es ein Problem in der Polizei. Ja, dann gibt es sozusagen Wahrnehmungs- und Handlungsroutinen in der Polizei, die besprochen werden müssen. Und nochmal, da geht es gar nicht darum, dass da sozusagen einer bösartig ist. Manche sind das auch, aber nicht alle sozusagen sind da bösartig, sondern die haben einfach eine bestimmte Routine, nach der die Dinge erledigen. Ja? Also wir haben eine Diskussion über Racial Profiling zum Beispiel in der Bundesrepublik, wo die Polizei immer sagt, ja, aber ich kann doch keinen Mord aufklären oder ich kann doch keine Straftat aufklären, wenn ich nicht auch die Herkunft des Täters sozusagen mitnenne. Oder wenn wir fahnden, wir müssen doch die Herkunft des Täters sozusagen da wissen. Und gleichzeitig weißt du auch sozusagen, dass du eigentlich nur mit Differenzierung weiterkommst. Ja? Also was heißt denn die Herkunft? Was ist das? Also was bedeutet das nochmal? Genau, du kannst jemanden beschreiben, sicher. Das ist gut, aber die Herkunft sozusagen, was ist die nochmal für ein fahndungsrelevantes Ergebnis? Ja? Also das heißt, da gibt es das Problem, was ich eben schon mal genannt habe, das führt dazu, dass da nicht gut gearbeitet wird. Das ist vielleicht das Primäre. Ja klar, Leute werden diskriminiert, das ist sicher auch was. Aber diese Einrichtung arbeitet nicht gut. Ja, diese Einrichtung arbeitet genau aufgrund dieser Vorfälle nicht gut. Und das ist das, was es im Dienste von allen im Grunde sozusagen zu machen geht. Und da kann man nur fragen, wo ist jetzt die Supervision bei der Polizei? Wo sind die Konsequenzen aus NSU in dem Sinne, dass es eine Form von Training on the Job gibt, wo diese Differenzierung herbeigeführt wird? Wo ist der Moment, wo die Polizei kollaboriert, in dem Sinne, dass es einen Austausch gibt, zum Beispiel mit Migranten-Selbstorganisationen darüber, wie denn dort sozusagen bestimmte Wahrnehmungen stattfinden, von der Polizei auch teilweise stattfinden und so weiter und so weiter. Ja? Also das ist sozusagen was, was ich nicht sehen kann, dass es da ein systematisches Bemühen darum gegeben hat, sowas zu tun. Und wenn man noch in die neuen Bundesländer geht, das vielleicht mal dazu gesagt, also ich war kürzlich mal in Dresden, wo der Ausländerbeirat oder Leute vom Ausländerbeirat mir erzählt haben, wie die Situation für die dort ist. Und da muss man natürlich sagen, wenn die Polizei mit Deutschlandfahne auf der Kühlerhaube der Pegida-Demonstration voranfährt, ja, dann ist das Problem nochmal besonders groß. Ja, also das heißt auch sozusagen, also dass in manchen Teilen der neuen Bundesländer im Grunde die Situation ist, dass man, wenn man Migrationshintergrund hat oder People of Color ist und sozusagen von einer Straftat betroffen ist, die rassistisch motiviert ist, dass die Polizei nicht da ist, um zu helfen. Dass die Polizei nicht da ist, ist eigentlich erschüttert, muss man mal sagen, dass das so ist. Ja, also das ist ein ganz, ganz großes Problem gewesen. Und das Problem setzt sich auch fort, wenn Herr Kretschmer der Auffassung ist, dass er in Chemnitz vor allen Dingen besorgte Bürger gesehen hat. Ja. Und wenn sozusagen der Minimalkonsens daraus besteht, zu sagen, nee, Hitlergruß zeigen wir lieber nicht. Ja. Also das ist wirklich, das ist schon eindrucksvoll, was da... Und vielleicht auch nochmal, um sozusagen, also Rassismus ist natürlich ein Thema, was besonders schwer ist zu besprechen mit den Guten, ja, also die Bösen wissen ja, dass sie Rassisten sind, aber die Guten, die wissen es natürlich nicht. Also das heißt, nochmal Psychologe, ja, also als Psychologe arbeiten wir natürlich über die Vorurteile von anderen Leuten, ja, was heißt, wir haben eigentlich keine. Und wenn Sie in die Geschichte der Psychologie gucken, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Ja, also das gesamte wissenschaftlich-statistische Material, mit dem die Psychologie arbeitet, all die Korrelationskoeffizienten, die eingesetzt werden bei Untersuchungen, die stammen alle aus der Rassenforschung. Also die Psychologie war massiv involviert in die Rassenforschung im 19. Jahrhundert und hat im Grunde erst ab den 20er, mehr noch ab den 40er Jahren eine Wende hingelegt, wo sie dann plötzlich Vorurteilsforschung betrieben hat. Ja, und es gibt so ein schönes Buch von einem schwarzen US-amerikanischen Psychologen, der meinte für die Psychologie, das Buch heißt Even the Rat Was White. Ja, sogar also die Ratten, mit denen die Psychologie experimentiert hat, waren weiß. Ja, so war die Atmosphäre dort und heute sind wir Vorurteilsforschung. Ja. Und das ist, die Guten zum Beispiel findet man natürlich auch an Schulen. Ja? Also Lehrer sind auf jeden Fall auch die Guten. Die haben nie Vorurteile eigentlich. Und es gab kürzlich eine Untersuchung der Universität Oldenburg, die gezeigt hat, dass Lehrer auf ganz bestimmte Vornamen reagieren. Dass zum Beispiel der Vorname Kevin bei Lehrern sofort die Assoziation verhaltensauffällig auslöst. Ja? Jetzt haben die gar nicht gefragt, was mit Vasili und Mehmet und so weiter der Fall ist, aber man kann es sich ungefähr vorstellen, was die darüber denken. Und wenn sie natürlich dann mit Lehrpersonal darüber sprechen und sagen, hier Untersuchung, Kevin, schon mal darüber nachgedacht, was ihr eigentlich dagegen macht, oder so, dann denke ich mir, ja gut, kann sein, dass ich, wenn ich Kevin höre, genau das denke. Die haben ja auch die eine oder andere Erfahrung gemacht, ohne Zweifel. Aber das hat ja für Kevin keine Konsequenzen. Und da fragt man sich, warum hat das für Kevin keine Konsequenzen? Also, wenn ich solche Auffassungen habe, dass ein Kind, das einen bestimmten Namen hat, mit Verhaltensauffälligkeit assoziiert, was garantiert in diesem Betrieb, dass dieses Kind nicht auch entsprechend behandelt wird? Ja? Also was garantiert das? Was tut eine Schule dafür, was tut der Bildungsbetrieb dafür, sozusagen rassistische Wissensbestände zu thematisieren und abzubauen? Also was genau passiert da? Gibt es irgendeine Supervision, wo das gesprochen wird? Gibt es in der Elternarbeit den Versuch, sich mal zurückspiegeln zu lassen, was denn dort an diskriminatorischen Akten gesehen wird von den Eltern? Gibt es sozusagen eine Öffnung des Klassenraumes, in der das ab und zu mal sozusagen durchgespielt wird, wie das geht? Gibt es ein Nachdenken über das Curriculum und so weiter und so weiter und so weiter? Ja? Also das ist ja auch ganz selbstverständlich sozusagen, dass wir, also es fällt wahnsinnig schwer in Deutschland, sowas aufzubauen wie Multiperspektivität. Also das heißt sozusagen Kultureinrichtungen, Schulen, das Curriculum und so weiter, die haben immer eine Perspektive. Ja? Also das heißt sozusagen, wenn Sie jetzt über das Mittelalter reden, über wessen Mittelalter reden wir mittlerweile in der Klasse, in der 70% der Kinder Migrationshintergrund haben und aus den unterschiedlichsten, deren Eltern sozusagen aus den unterschiedlichsten Ländern stammen. Also müsste man da nicht sozusagen schon längst weiter sein, um das Curriculum multiperspektivisch zu gestalten. Ja? Also wenn Sie dieser Tage, nur mal so ein Beispiel dafür, weil das auch die Kultureinrichtungen massiv betrifft. Also ich bin wahnsinniger Fan von US-amerikanischen Serien. Ja? Kann ich mir einen lieben langen Tag angucken. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die genauso aufgebaut sind. Also die eine der bekanntesten Qualitätsserien sozusagen in der USA war eine Mafia-Serie, die The Sopranos hieß. Und bei Sopranos, das war einfach eine Mafia-Serie. Was ist das Publikum für eine Mafia-Serie? Junge Männer. Also wenn ich jetzt sozusagen das anders vermarkten will, an ein vielheitliches Publikum vermarkten will, dann muss ich andere Zugänge in diese Serie legen. Ja? Bei Lindenstraße, da wird, weil das sozusagen am grünen Tisch entsteht, würden Sie wahrscheinlich irgendeine weibliche Mafia-Figur erfinden, die mit Pistolen durch die Gegend läuft, weil das sozusagen die weißen Redakteure dort selbst planen. Aber in den USA haben wir das eben ganz anders gemacht. Sozusagen der Chef eines mittelständischen Mafia-Unternehmens hat Panikattacken. Und in dem Moment, wo der Panikattacken hat, muss er zum Therapeuten gehen. Und dieser Therapeut ist eine Therapeutin. Und in dem Moment sozusagen kommt eine vollkommen andere Perspektive in diese Serie hinein, die überhaupt nicht aufgesetzt ist, sondern die sozusagen das ganze Gefüge durcheinander bringt. Und das tun die den lieben langen Tag. Es gibt eine unglaubliche Serie, wo über Columbus Day diskutiert wird und wo sozusagen ein endloser Streit darüber stattfindet. Also die Italiener feiern Columbus, die Schwarzen sind dagegen. Natürlich, sozusagen, dann gibt es innerhalb der italienischen Community darüber Konflikte, weil Columbus aus Genua, die Süditaliener fühlen sich benachteiligt und so weiter, wo ein endloses Aufpoppen von Perspektiven stattfindet, die in so einer Serie verhandelt werden können. Ja, aber auch das kann man nur tun, wenn man wahlweise ordentlich recherchiert oder eben eine Zusammenarbeit anstrebt. Ja, also der Punkt ist, wo man anfängt, ist natürlich ganz klar nochmal die jeweiligen Einrichtungen darauf zu überprüfen, ob sie Parallelgesellschaften sind, die jeweiligen Organisationen darauf zu überprüfen, wie sehr sie unter sich sind. Und tatsächlich gibt es dafür eigentlich bislang überhaupt kein Bewusstsein. Ich will noch mal ein Beispiel aus dem Kulturbereich nennen. Also in der Komischen Oper in Berlin war es so, dass dort ein Projekt gab, das dann gemacht worden ist, hieß Türkisch Oper kann das. Dadurch kam der erste Mitarbeiter türkischer Herkunft an die Komische Oper und Mustafa Akçay hat sich dann irgendwann mal die Strukturen der Oper angeguckt und festgestellt, sozusagen, wie die Verfasstheit der Oper zum gegebenen Zeitpunkt war. Und dann hat er festgestellt, im Kinderchor der Komischen Oper zu Berlin singt kein einziges Kind türkischer Herkunft. Und da muss man sich natürlich fragen, also im Grunde fragen Sie nicht, warum sind da keine Kinder türkischer Herkunft, sondern wie hat es die Oper eigentlich geschafft, diese Kinder fernzuhalten? Ja, die sind überall in Berlin, überall. Und die sind da nicht. Warum? Ja, wie konnte das denen gelingen, die Kinder fernzuhalten? Natürlich ist das ein Netzwerk, was die haben. Ja, die haben ein Netzwerk, wo sozusagen die opernaffinen Eltern ihre Kinder genau in diesen Kinderchor hineinschicken. Und das ist ein Netzwerk, über das die einfach nicht nachdenken, weil es sozusagen ewig immer so weiter funktioniert hat. Und dann hat Mustafa Akçay das angesprochen in der Komischen Oper. Und dann war es interessant, wie die Oper dann auch oft reagiert hat oder Mitarbeiter der Oper reagiert haben, weil die kamen dann so Bemerkungen wie: Ja, die Türken, singen die eigentlich? Ja? Also sozusagen, man schiebt es erstmal darauf, dass die anderen nicht kommen. Ja, und muss aber dann Aufruf gestartet in Radio Metropol, großes privatsprachliches, türkischsprachiges Radio, hauptsächlich türkischsprachiges Radio in Berlin, und hat gesagt, wenn ihr wollt, dass eure Kinder in der komischen Oper singen, dann ruft an. Ja, und in wenigen Tagen haben 200 Leute angerufen oder 200 Familien angerufen, die wollten, dass ihre Kinder in der komischen Oper singen. Also so einfach kann das sein, wenn man den Moment hat, wo man denn mal festgestellt hat, wie diese Netzwerke funktionieren. Und das ist total wichtig geworden mittlerweile. Auch da, das ist kein sozusagen Problem von, jetzt tun wir mal was für Migranten. Also wenn Sie sich die Ehrenamtsstrukturen in der Bundesrepublik angucken, Rotes Kreuz, Sie haben ein massives Nachwuchsproblem fürs Ehrenamt. Und warum? Wenn Sie in den Ortsverein gehen, da saßen da immer drei Familien. Die drei Familien haben den Ortsverein im Grunde die ganze Zeit gemacht und die hatten natürlich ein Netzwerk. Ja, solange nicht viel Migration war, dann funktionierte dieses Netzwerk einigermaßen, aber in dem Moment, wo 50% der Bevölkerung Migrationshintergrund haben, dann funktioniert das Netzwerk möglicherweise überhaupt nicht mehr und sie kriegen überhaupt nur noch die Hälfte der Stadt in dieses Netzwerk hinein. Und dann müsste man sozusagen aufmachen. Und dann heißt es, ja, wir sind ja offen, können doch alle kommen, ist doch kein Problem, oder? Ja, und wenn sie dann kommen, dann merken sie, dass ganz schöne Klischees dort existieren und dass es gar nicht mehr so einfach ist, im Ortsverein des Roten Kreuzes mit all den hergebrachten Privilegien, die dort vorherrschen, zu überleben. Und dann geht man möglicherweise wieder. Also das heißt, da knirscht es auch ganz schön im Gebälk, wenn es darum geht, diese Organisation in die Zukunft zu führen. Also nochmal, ich rede nicht davon, man muss was für Migranten tun. Ich rede davon, wie funktionieren diese Einrichtungen. Und funktionieren diese Einrichtungen im Dienste und im Sinne aller. Letzte Runde, die ich noch drehe, einmal zu den Projekten noch einmal. Also ich habe gesagt, Integration basiert maßgeblich auf Projektarbeit. Erstmal auch habe ich nichts gegen Projekte, wenn sie den richtigen Stellenwert haben. Das Problem bei den Projekten ist, ich finde, in Deutschland haben sie nicht den richtigen Stellenwert. Also das eine ist, wenn man Projekte macht, denkt man ganz selten darüber nach, welche Rückwirkungen diese Projekte eigentlich auf den Regelbetrieb haben könnten. Ja, also das heißt, wir machen ein Projekt und jetzt haben wir ja wir 3 Jahre lang wahnsinnig viele Modellprojekte gemacht, die wir in einem Jahr längst vergessen haben und dann können wir die nächste Welle von Einwanderung wieder alle möglichen Projekte, Modellprojekte machen, die wir dann wieder vergessen und so weiter. Also das heißt, welche Rückwirkungen hat das auf den Betrieb, was ich in diesem Modell mache? Wie übersetze ich das in Strukturen? Wird das ausgewertet, was das für Rückwirkungen in den Betrieb hat? Also das Museum, wo ich gestern war, die hatten im Rahmen einer Ausstellung so aus einer Maßnahme für den Arbeitsmarkt so Guides rekrutiert, die alle nach Deutschland geflüchtet waren. Und haben diese Guides sozusagen in Austausch gebracht mit den Leuten, die das Museum besucht haben. Weiß ich nicht, ob das so eine dolle Idee ist, aber nehmen wir die Idee mal an, ja, als eine, die ganz interessant ist. Was hat das jetzt für Rückwirkungen auf den Betrieb? Also wenn man nachfragt, es wurde überhaupt nicht ausgewertet, es ist überhaupt nicht klar, was damit eigentlich gemacht werden soll, mit diesem Erlebnis, die das Haus damit gemacht hat, aber die Leute damit gemacht haben, die Leute, die das Haus besuchen, damit gemacht haben. Also das wird einfach gemacht, aber es gibt keine Frage, welche Rückwirkungen hat das eigentlich auf den Betrieb. Und das ist ein ganz großes Problem. Weil das bedeutet, wir vergessen die Projekte. Wir vergessen die guten Projekte, wir vergessen aber auch die schlechten Projekte. Also das heißt, es gibt wahnsinnig viele gute Projekte im Kulturbereich aus den 70er Jahren, aber niemand erinnert sich mehr daran. Weil wir gar kein Gedächtnis haben für die Projekte, die wir eigentlich machen. Also wir haben eine komplexe Situation, komplexe Gesellschaft. Wir wissen auch nicht mal, was Ursache und Wirkung ist. Das heißt, wir brauchen Projekte, aber wir müssen auch sozusagen das Experiment, was wir in einem Projekt machen, auswerten. Und dazu kommt als zweites, dass wir überhaupt keine Fehlerkultur haben. Also das heißt, sozusagen in der Bundesrepublik, gerade im Integrationsbereich, sind seit 50 Jahren alle Projekte total erfolgreich. Total erfolgreich. Es gibt gar keine Projekte, die nicht erfolgreich sind. Weil sozusagen, wenn sie evaluiert werden oder wenn sie eine Auswertung schreiben, dann sagen sie natürlich, mein Projekt war super, weil sie brauchen eine Anschlussförderung. Und diese Anschlussförderung wird aus bestimmten Töpfen finanziert, die genau das hören wollen. War es denn erfolgreich? Ja, es war erfolgreich. Und oft stimmt es natürlich überhaupt nicht. Es war total überhaupt nicht erfolgreich. Aber wenn man nicht sagen kann, dass es nicht erfolgreich war, dann weiß man auch nicht, was man falsch macht. Ja? Also das heißt, und es geht auch nicht darum zu sagen, du hast es falsch gemacht, sondern es geht darum, was ist falsch gelaufen? Also in der New Economy, da gibt es ja immer diese Fuck-Up-Night, also wo sozusagen Unternehmensideen vorgestellt werden, die total in die Hose gegangen sind. Und da gehen Leute, ganz, ganz viele Leute gehen dahin, wenn sie eine eigene Unternehmensidee haben, natürlich aus dem Grund, um zu hören, woran ist es denn gescheitert. Ja, also ich hatte eine super Idee, aber dann habe ich versucht, den Vertrieb hinzubekommen und dann ist mir der Laden um die Ohren geflogen. Ah, okay, der Vertrieb, das muss ich mir alles aufschreiben, das muss ich dann bedenken, wenn ich selbst eine Unternehmensidee habe. Also das heißt, wir brauchen auch die Fuck-Up-Night der schlimmsten Integrationsprojekte.
Wir möchten noch ein bisschen diskutieren.
Ja, ich weiß, ich bin sofort fertig.
Und es fällt mir auch sehr schwer, Sie zu unterbrechen, Sie sollten Politiker werden.
Ich bin. Lassen Sie mich noch einen Gedanken zu Ende führen und dann bin ich. Ich wäre dann sowieso fertig.
Ja.
Und die Fuck-Up-Night der schlimmsten Projekte, um zu lernen, was alles nicht funktioniert hat. Also, was hat im Team nicht funktioniert, was hat in der Zusammenarbeit nicht funktioniert und so weiter und so weiter. Ja, also, wir lernen daraus im Großen und Ganzen nichts. Und der dritte Punkt, und dann bin ich auch am Ende, der dritte Punkt ist. Ganz oft gibt es auch keine Kultur der Kollaboration. Also das heißt, jetzt ganz oft im Verhältnis oder ganz oft bei den Projekten, die jetzt mit Geflüchteten zum Beispiel gemacht worden sind, und wenn man die Leute fragt, die Projekte gemacht haben, die sagen dann, Projekt, das haben wir voll auf Augenhöhe gemacht. Ja? Und dann denkt man, okay, also du hast Staatsangehörigkeit, du verfügst über ganz erhebliche kulturelle und finanzielle Ressourcen, du hast einen elaborierten Code und du machst ein Projekt mit jemandem, der einen prekären Aufenthaltsstatus hat, dessen Ressourcen gerade durch sozusagen die Flucht massiv entwertet worden sind und der möglicherweise überhaupt keinen Code verfügt, ja, weil er noch nicht Deutsch oder sie noch nicht Deutsch kann. Also sozusagen, wie kann man dieses Projekt auf Augenhöhe machen? Das kann man gar nicht. Also das heißt, ich muss sozusagen die Autorität, die ich mit in ein Projekt bringe, immer akzeptieren. Nur dann sozusagen ist es möglich, auch Situationen herzustellen, in denen andere Beteiligte Autorität haben. Also das heißt, wenn ich einen Designer syrischer Herkunft habe, dann stelle ich eine Situation her, in der das designerische Wissen, das Potenzial dieser Person eine Funktion hat und eben als Autorität auftreten kann. Aber das ist sozusagen Teil einer langen Überlegung darüber, wie Zusammenarbeit denn eigentlich aussehen kann. Also ich kann nicht einfach behaupten, wir arbeiten auf Augenhöhe zusammen. Das reicht noch nicht, sondern ich muss sehr genau darüber nachdenken, wie denn die Zusammenarbeit mit diesen sozusagen fluktuierenden Autoritäten genau funktioniert.